Herzlich willkommen. Ich konnte leider letzte Woche nicht bei der Einführungsveranstaltung dabei sein. Da bitte ich mich nochmal für zu entschuldigen und möchte mich auch nochmal vorstellen. Mein Name ist Daniel Schiffner. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Professor Krömpke und Leiter Forschungs- und Entwicklungskoordinator von Studium Digitale. Wir werden heute uns mit Elementen des Screen Designs beschäftigen, wie man schon leicht erahnen kann, Teil 1, es wird ein Teil 2 geben, aber das ist ein bisschen anders strukturiert und wie diese Struktur so aussieht, will ich jetzt mal kurz einführen. Zur Übersicht. Heute werden wir uns damit beschäftigen, was die Grundregeln zur Gestaltung sind, die man immer wieder braucht, wenn man sich mit irgendwie Benutzungsschnittstellen beschäftigt. Wir werden kurz auf die grafische Semiologie eingehen. Im Englischen sind es die Graphical Semiotics und visuelle Variablen, die man immer wieder braucht, die man auch im Laufe der Vorlesung immer wieder kennenlernen werden und benutzen werden. Und am Ende gehen wir kurz mal auf Harmonien und Proportionen ein. Die Vorlesung heute ist nicht allzu lange, aber keine Panik, es gibt genug zu tun, nämlich das Zwischenspiel Farbenlehre. Dem einen oder anderen, der vielleicht CG schon gehört hat, wird das schon bekannt vorkommen, macht nicht minder Arbeit. Das sind insgesamt 4 Stunden Video von Professor Krömpke mit entsprechenden Folien plus Fragen, die Sie durcharbeiten sollen. Das greife ich am Ende noch mal kurz auf. Nachdem wir das gemacht haben, das ist ein Inverted Classroom, gehen wir dann eben in dem zweiten Teil ein, erzählen etwas über Gestaltprinzipien, Organisation und visuelle Struktur, Raster, Layout, wie man das alles verwenden kann zu einem entsprechenden Vorteil, wie ich Nutzer sinnvoll durch Menüs führen kann etc. Elemente der Farbenlehre und Farbskalen, die ich eben in verschiedenen Interfaces immer wieder finde, sowie Elemente der Typografie und des Satzes. Ja, auch Satz gehört zu einem visuellen Element, das wir steuern und kontrollieren müssen. Erstmal zu den Grundregeln der Gestaltung. Das ist nach typolus.de, gibt es einen richtigen schönen Online-Kurs, den man sich da anschauen kann. Kann ich empfehlen, ist sehr schön. Aber hier jetzt mal so die Quintessenz davon, die 5 wichtigsten Punkte. Weniger ist oft mehr. Jeder, der schon mal versucht hat, irgendwie sich durch ein Command-Line-Interface durchzuhangeln, das irgendwie mit 5000 Beschreibungen ausgeführt ist, wird sich gefragt haben, wo ist denn bitte der nächste Knopf, um hier weiterzukommen. Genau dieses Prinzip trifft hier wieder ein. Gute Lesbarkeit, auch gute Hörbarkeit, gerade wenn es darum geht, etwas sich vorlesen zu lassen. Barrierefreiheit ist ein sehr aktuelles Thema, sehr akut. Das wird immer wieder kommen. Das heißt, auch Worte, die man vielleicht nicht gut lesen kann, kann man nicht gut kommunizieren. Und wenn wir sie nicht gut kommunizieren können, können es die Leute nicht richtig verwenden. Bescheidenheit im Einsatz der Mittel anzuraten. Das klingt ja sehr schön, ne? Also wir wollen nicht zu viele Elemente verwenden, um ein Nutzerinterface zu erzeugen. Das soll sehr einfach gehalten sein. Das ist eben auch angelehnt an dem Prinzip, weniger ist oft mehr. Manchmal brauchen wir aber etwas, aber wenn wir etwas verwenden, irgendwelche Navigationselemente, Breadcrumbs etc. pp., sehr wenig, bescheiden. Beschränkung auf wenige Ideen. Wir wollen nicht darauf hinausgehen und zu sagen, ach, hier kann ich super in Kontextmenüs meine Informationen verstecken und dann noch 5-mal das irgendwie replizieren, weil die Leute das im Kontextmenü nicht gefunden haben. Das bringt mir alles nichts. Eine Idee ist da an dieser Stelle wesentlich entscheidender und wesentlich vorteilhafter, als das eben mehrfach zu replizieren. Wichtig ist da eben auch, wenn man das spielt sich da auch wieder mit rein, ist eben, zu viele Effekte nehmen sich gegenseitig die Wirkung. Das heißt, wenn ich irgendwie versuche, ein Element hervorzuheben, ein Emphasize zu machen, dann ist es wesentlich sinnvoller, genau eine Methodik zu wählen und bei dieser Methodik zu bleiben, quasi eine Sprache zu entwickeln, die ich durch mein Programm hin durchführe. Das äußert sich dann auch, wenn man dann an größere Richtlinien geht, das werden wir auch im Laufe der Vorlesung, also nicht dieser heutigen, sondern in der Vorlesungsreihe, behandeln, was Richtlinien sind und warum die das eben auch ausnutzen, dass das einheitlich ist. Warum sieht Windows aus wie Windows und Anwendungen für Windows aussehen? Warum sehen die immer gleich aus, idealerweise? Warum legt Mac da so viel Wert drauf? Warum sieht das bei Linux anders aus, aber trotzdem auch immer noch ähnlich? Weil es da nämlich solche Style Guides gibt, die sich eben darauf beziehen, sehr, sehr wenige Effekte zu benutzen, um eben Visual Clutter zu vermeiden. Sokrates hat das schon gesagt, je wenig einer braucht, desto mehr nähert man sich den Göttern, die gar nichts brauchen. Das ist zwar ein schöner Satz, aber in diese Richtung sollte man auch denken. Das einfachste User-Interface ist das, dass man gar nicht merkt, dass es da ist. Wichtig hierbei, man muss die optischen Achsen beachten. Wir Menschen haben ein gewisses Verhalten, wie wir Dinge versuchen wahrzunehmen, wie wir Texte lesen, wie wir einen Bildschirm interpretieren. Die optischen Achsen können dabei Satzkanten sein, Ränder von irgendwelchen Bildern, Fensterränder, wo hört quasi wirklich der Bildschirm dann auf, und dann auch wirklich der gesamte Bildschirm, also das Fenster im Bildschirm und dann der Bildschirm. Also die verschiedenen Elemente, die sich zusammen strukturieren und ein größeres Gesamtbild ergeben. Abhängig davon, wo ich mein Fenster positioniere, hat es eine andere Wirkung. Es hat einen Grund, warum ein Modaldialog in der Regel in der Mitte von dem Bildschirm aufpoppt, aber auch nicht hundertprozentig in der Mitte, da komme ich gleich dazu. Aber das hat eben einen entsprechenden Grund, weil das nämlich eigentlich eine optische Achse ist, die wir benutzen. Je mehr optische Achsen auf einem Blatt verteilt sind, desto schwieriger wird es. Ja, also einen Entwurf mit sehr vielen unterschiedlichen optischen Achsen zu machen und das irgendwie klar strukturiert darstellen zu können, ist nicht sehr einfach. Das heißt, umso schwieriger ist es dann auch mit einer guten Typografie zu versehen. Ich kann dann also nicht einen einfachen Lesetextfluss erstellen oder ein einheitliches Bild erwecken, was wir aber durchaus als Ziel haben. Wir wollen ja irgendwie die Leute davon überzeugen, das ist alles aus einem Guss, das wirkt wie ein einheitliches Konzept. Das ist auch so, wo viele Menschen Energie hineinstecken, um zum Beispiel Corporate Identities zu prägen oder Corporate Designs zu entwickeln, was dann auch so eine typische HCI-Anwendung wäre. Besonders heikel wird es dann, sagt zumindest Professor Krömke, der mir diese Folien hier gegeben hat, da stimme ich auch definitiv zu, wenn Achsen verschiedene Winkel haben, also wenn sie nicht senkrecht zueinander stehen. Ja, wenn sie so wirklich unterschiedliche Leseflüsse haben und dann irgendwie noch was quer reinschreiben, das wird keiner mehr wirklich nachvollziehen können. Das wirkt sehr unruhig, das wirkt sehr willkürlich, ist nicht immer sinnvoll nachzuvollziehen, wie das eigentlich gedacht ist. Und an dieser Stelle muss man wirklich aufpassen und sehr viel Energie reinstecken, gerade auch wenn es eben um Satzkantenbrüche geht, dass das ein einheitliches Bild gibt. Das heißt, man muss immer holistisch denken an dieser Stelle, möglichst versuchen, alles abzugreifen, weil manchmal wirkt es dann halt sehr billig und das soll es eben nicht. Die optische Mitte habe ich ja gerade eben schon kurz angesprochen und das ist eigentlich die Kernfrage, wann sitzt ein Objekt, Punkt, Text, irgendein Element, ein Button genau in der Mitte? Da sind hier zwei Bilder. Gibt es hier schon Tendenzen, wer gehen links, gehen rechts geht? Wer würde sagen, das liegt eher in der Mitte? Das linke. Ist es auch das, was du quasi so vom direkten Ansehen sagen würdest, das ist auch wirklich gut in der Mitte? Gibt es auch noch andere Meinungen?
Ich finde auch das linke, weil das rechte sieht so aus, als wäre das so ein Ticken höher. Mhm.
Das ist auch in dem Beispiel, das ist leider kein richtig gutes Beispiel. Ja, das rechte ist tendenziell ein bisschen zu hoch, aber das ist eigentlich, also es ist ein Ticken zu hoch, wie man ja schon sieht, das ist die optische Achse, die ist ein bisschen höher gelegt. Hier in diesem Beispiel ist die zu hoch gelegt, das ist also nicht ein gutes Beispiel. Man muss auch mal Negativbeispiele bringen. Aber prinzipiell ist die Idee vollkommen korrekt, das ein bisschen höher zu ziehen. Ich kann das auch noch mit einem anderen Beispiel versehen, nämlich mit dem Buchstaben H, der nämlich in dem rechten Bild wesentlich homogener wirkt, weil die Querlinie über der Mitte liegt. Das heißt, das ist ein typischer Lesesatz-Layout, wie wir das erwarten würden, nämlich nicht, dass es 100% mittig ist, sondern es ist etwas oben drüber. Das sind typische Sehverhaltensmuster, die Menschen an den Tag legen. Deswegen, das ist beinahe zu viel im rechten Beispiel, das ist definitiv zu viel. Es sitzt also über der Mitte, aber trotzdem befindet es sich scheinbar immer noch in der Mitte des Blattes. Also von dem Gesamtdasein. Und das ist auch einer der Gründe, warum zum Beispiel beim Buchdruck immer noch alles leicht nach oben geschoben ist. Das erweckt einen wesentlich homogeneren, ruhigeren Eindruck und wirkt auch eher so zentriert, als wenn ich das wirklich perfekt in die Mitte setzen würde. Das heißt, der untere Rand ist größer als der obere Rand. Das habe ich hier jetzt auch nochmal in den entsprechenden mit zusammengebracht. Das heißt, wir haben zu weit unten spannungslos, ist auch so ein Element, was man sagt. Das heißt, wenn die beiden Seitenränder oben und unten gleich groß sind, herrscht keine Textspannung. Das ist auch vom Layout relativ wichtig. Zu weit oben sieht natürlich aus, als hätte man es versucht, den Text nach oben hinauszuschieben. Und das, was man typischerweise erkennt, ist rechts unten. Das nennt man dann irgendwie dann doch so annehmbar. Also das ist ein Textlayout, so würde man ein Buch drucken. Und das würde man auch relativ gut lesen können. Hat natürlich auch noch haptische und nutzungstechnische Beeinflussung. Typischerweise würde ich versuchen, ein Buch unten zu halten und nicht oben. Ja, das ist auch so dem noch ein bisschen geschuldet, dass man das eben auch noch ein bisschen nach oben schiebt. Was sind denn aber jetzt eigentlich die Ziele, auf die wir hinaus wollen, wenn wir gerade auch über das Screen Layout reden? Eleganz und Einfachheit. Zwei sehr schöne Schlagworte, mit denen sich jeder sofort identifizieren kann und sagen, ach, das ist alles super elegant und es ist total einfach, ultra intuitiv. Da brauche ich niemandem erklären, wie es funktioniert. Aber eigentlich weiß keiner, wie wir das wirklich hinkriegen. Das ist auch immer noch eine offene Frage. Es gibt da sehr viele Wissenschaftler, die darüber philosophieren. Es gibt sehr viele Entwickler, auch Buchautoren, die sagen, okay, wenn du dich an ein paar goldene Regeln hältst, die wir auch noch kennenlernen, kommst du der Sache ziemlich nahe. Aber jetzt sollten wir erstmal definieren, was ist das eigentlich? Eleganz. Das ist ein Ziel des Entwurfprozesses. Also während des Entwurfes müssen wir das planen. Wir können nicht sagen, wir machen einfach mal und am Ende ist das ein sehr elegantes Auftreten, ein schönes Design, mit dem sich Leute gut identifizieren können, oder das ist ein schön schlicht gehaltenes Automobil, das die Leute irgendwie attraktiv finden. Kommt vom lateinischen eligere, das entsprechend auswählen ist. Das heißt, wir müssen verschiedene Elemente unterschiedlicher Zeiten auswählen, gegeneinander vergleichen, um entscheiden zu können, das ist gut, das ist nicht gut. Und vor allem, das werden wir auch noch in der Vorlesungsreihe machen, wir sollten viele, viele Menschen dazu fragen, was sie davon halten. Was dann natürlich auch noch zielgruppenspezifisch müssen wir fragen. Einfachheit ist ein zentrales Element zur Erreichung von Eleganz. Also etwas kann natürlich auch elegant sein, wenn es hochkomplex ist. Das ist eine eigene Form von Eleganz an dieser Stelle. Aber in der Regel ist es ein Einfachheitskriterium. Je einfacher ich ein Design habe, je weniger Linien ich malen muss, um etwas darzustellen, zeugt es davon, dass es sehr sorgfältig ausgewählt wurde. Je weniger Striche ich zeichnen muss, das ist auch bei Künstlern typisch, wenn man sich da viele anschaut, die können mit 3 Strichen mehr produzieren als ich mit 50. Und das sieht immer noch Welten besser aus. Ich bin halt auch kein Künstler, ich gebe es ganz ehrlich zu. Was erhöht das? Es erhöht die Verständlichkeit, weil ich weniger Elemente brauche, um zu leiten, wohin möchte ich den Fokus legen, welchen Knopf musst du drücken, um jetzt hier weiterzukommen und diese komische Meldung wegzumachen. Wiedererkennbarkeit, ganz wichtiges Element an dieser Stelle. Wenn ich 3 Knöpfe in einem Fenster links oben positioniere und sie in 3 charakteristischen Farben darstelle, weiß jeder, welches Betriebssystem das ist. Da brauche ich niemandem was davon erzählen. Und es sind 3 Knöpfe in 3, also 3 Kreise mit 3 Farben. Mehr ist das nicht. Das ist sehr, sehr einfach. Das ist genauso dieses rote Kreuz in der rechten oberen Ecke. Das ist auch total trivial, da ist nichts hinten dran. Das ist wirklich eine rote Fläche mit einem X drin. Aber jeder weiß, was es ist. Das ist einfach. Und das ist sehr schnell wiedererkennbar. Dieses rote X sucht jeder. Das hat sich total etabliert. Es hat auch, so ein Element hat auch einen sehr einfachen Zugang. Ich kann wirklich sehr schnell jemanden erklären, wenn ich genau ein Element habe, das ich sofort wiedererkennen kann und ich verknüpfe es mit einer Funktion, dann ist diese Funktion sofort ins nächste Mal präsent und ich kann sie wiederverwenden. Das ist ein einfaches Paradigma, was ich eingeführt habe, eine Kontrolle, eine Möglichkeit für den Nutzer. Und das wirkt sich natürlich langfristig auf die Usability aus. Da kommt man auch sehr schnell in die Probleme, wenn man sich dann irgendwie mal sagt, okay, ich möchte mal weg von diesem roten X, ich mache da mal ein grünes Kreischen zum Beispiel hin, weil ich das irgendwie jetzt gerade hipper finde. Das kann sein, dass das eine wesentlich bessere Usability hat, aber ich muss erstmal meine ganze Gefolgschaft, die ich über die Jahre aufgebaut habe, das abgewöhnen, dass sie das noch tut. Das war ja auch lange die Diskussion über den Startknopf in Windows, Windows 8 so mal in den Raum geschmissen. Wir führen das aus und bringen jetzt diese schöne Metro-Oberfläche ein. Das mag ja für Tablet-User auch der ideale Szenario gewesen sein, weil so kleine Menüstrukturen auf Tablets nicht funktionieren. Das haben sie ja durchaus erkannt. Nur gegen die Welle, gegen die sie gerannt sind, aufgrund der Usability, dass Desktop-Benutzer das gar nicht mehr verwenden können, damit haben sie nicht gerechnet. Und das war dann ein Problem der Usability. Das war für die Zielgruppe ideal, aber man musste das anpassen und nochmal, ich sag mal, ordentlich zurückrudern, um jetzt quasi für Windows 10 haben sie diesen Hybriden rausgebracht, dass man ein klassisches Startmenü wieder hat, was sie seit 95, also Windows 95 haben sie es eingeführt, eben mit noch so ein paar Kacheln, die irgendwas schön fancy machen können, quasi jetzt einen Stand erreicht haben, wo die Leute sagen, gut, das kann ich auch noch sinnvoll bedienen. Aber das ist so, da ist die Usability komplett zurückgeschlagen, hat gesagt, es ist eine schöne Idee, aber bitte nicht so, weil wir sind das nicht gewohnt. Also die beste Idee, die man hat, kann auch wirklich vollkommen nach hinten losgehen, weil die Nutzergruppe am Ende sagt, brauche ich nicht. Und das ist ein elementarer Bestandteil von Eleganz und Einfachheit. Ein Prozess zur Erreichung von Eleganz und Einfachheit könnte man wie folgt zusammenfassen. Wir brauchen eine Vereinheitlichung. Das soll ja irgendwie alles ähnlich sein, gleich strukturiert sein. Das heißt, die Zusammenführung von Gestaltungselementen zu einem einheitlichen Ganzen. Das ist das Klassische, was wir kennen oder was Sie kennenlernen sollten als ein Corporate Design oder eine Corporate Identity. Es sieht alles so aus, als wäre es aus einem Guss. Wir verwenden immer wieder dieselben Elemente. Sie haben immer die gleiche Funktion. Es wird quasi vereinheitlicht. Ich kann mich auf einen Standard beziehen und jeder weiß dann auch sofort, wie das zu bedienen ist. Verfeinerung. Das ist dann eine zielgerichtete Anpassung an Erfordernisse. Ziel, Betrachter, Kontext. Also die Erfordernisse sind sehr variabel an dieser Stelle. Wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich möchte ein Moodle mal ein bisschen schöner machen oder OLAD ein bisschen komfortabler machen, dann muss ich hier eben mit der Verfeinerung anfangen. Ich habe das schon alles vereinheitlicht, das läuft alles in OLAD, ist schön. Aber ich stelle fest, da sind zum Beispiel Menüpunkte drin oder Optionen drin, die eben noch nicht so sind, dass ich sie einfach bedienen kann. Die muss ich also verfeinern. Am Ende muss ich natürlich, ich habe eine Verfeinerung gemacht, wie verifiziere ich das, was ich gemacht habe? Ich muss also sowas wie eine Fitness definieren, also die Eignung herausfinden, ob das, was ich gebaut, produziert, verändert habe, wirklich auch das ist, was ich dann wirklich in den nächsten Entwurfszyklus mit hineinnehme, um eine stetige, kontinuierliche Verbesserung zu erreichen. Das ist also hier eben ein schöner, einfacher Produktionszyklus, der sich ergibt. Ich versuche alles zu vereinheitlichen, identifiziere danach, wo kann ich eingreifen und dann verbessere ich das, iteriere das, bewerte das und führe daraus dann die nächsten Schritte auf, die ich brauche, um das Ziel der perfekten UI zu erreichen. Oder der perfekten Buchsatz, kann ja auch so sein. An welchem Wort mache ich einen Zeilenumbruch? Ja, ich möchte eben nicht, dass ein Wort am Ende in einer Zeile stehen bleibt. Das sind so typische Satzbaufehler, die man öfter mal findet, die man versucht eben zu vermeiden, weil das liest sich nicht gut. Ich möchte auch ganz sicher nicht, dass ein Wort übrig bleibt von einer Seite. Ich quasi bin am Ende meines Kapitels. Ich muss auf die nächste Seite ein Wort hinschreiben und dann habe ich eine leere Seite. Da steht nichts, weil das Buchkapitel auf der übernächsten Seite anfängt. Das will definitiv niemand haben. Das sieht überhaupt nicht gut aus. Das wirkt total unprofessionell und das wirkt auch sehr unstimmig, wenn ich sowas mache. Häufige Fehler in dieser Gruppe, weitere Gruppe gibt es, die Überfrachtung des Designs. Das schön unter Clutter zusammengefasst. Clutter, Visual Clutter ist so ein ganz riesen Buzzword, wo man eigentlich alles reinschmeißen kann, was irgendwie aussieht wie Kraut und Rüben. Ich habe hier ein Plugin, das hat ein eigenes Layout. Ich habe hier eine Funktion, das hat ein eigenes Layout. Die sehen alle unterschiedlich aus und machen zwar alle das, was sie sollen, aber sie sehen irgendwie so aus. Eine Designerin hat mal gesagt, like a lipstick on a bulldog. Ja, ich kann am Ende immer noch versuchen, alles schön zu machen. Ja, trage ich noch ein bisschen Lippenstift auf, aber es ist immer noch eine Bulldogge hinten dran, obwohl ich sie vielleicht als hochstilisierten Pudel hätte verkaufen oder Chihuahua verkaufen können, wenn ich mir vorher ein bisschen Gedanken darüber gemacht hätte. Natürlich ist auch das Stören gegenseitiger visueller Elemente etwas. Wenn ich jetzt sage, ich versuche die Aufmerksamkeit des Nutzers zu steuern, dann wähle ich eben zum Beispiel die Farbe Rot. Dann ist das durchaus ein schönes Element, das ist eine Signalfarbe, auf die Menschen relativ stark reagieren, weil wir eine hohe Empfindlichkeit in dieser Wellenlänge haben. Dann kann ich aber wesentlich schlechter das verwenden, wenn nebenbei noch irgendwie 20 andere Elemente sind, die auch rot sind. Dann funktioniert das auf einmal überhaupt nicht mehr. Das heißt, hier sind Elemente, die sich gegenseitig stören würden, die muss ich eliminieren, weil sonst funktioniert das nicht. Isoliert, einwandfrei, im Gesamtkontext geht das nicht mehr. Komplexe visuelle Strukturen sind auch nochmal was, die natürlich dann ähnlich wie die Überfrachtung des Designs eben auf einzelne Implementierungen quasi eingehen. Ich kann 20 Textblöcke nebeneinander darstellen. Das funktioniert wunderbar, ist aber derart komplex, dass ich eigentlich gar nicht mehr nachverfolgen kann, worauf bezieht sich das jetzt eigentlich? Ist das jetzt wirklich logisch abgetrennt? Ja, idealerweise würde ich dann mal anfangen, einen Rahmen drumherum zu ziehen, damit man sagen kann, okay, dieser Textblock hat mit dem Textblock nebendran nichts zu tun. Das ist genauso wie die Bullet Points, die hier helfen, nachzuvollziehen, wo hört denn eigentlich der Satz auf und wo fängt der nächste an? Das haben wir dann auf der nächsten Folie, ist ein bisschen längere Sätze, da sieht man das vielleicht nochmal ein bisschen besser. Und natürlich auch ein zu hoher Detailgrad grafischer Elemente. In der Computergrafik sagen wir, wir wollen Realismus darstellen, das ist schön, aber für User Interfaces ist das total irrelevant, weil wir wollen etwas bedienen und das soll nicht so aussehen, als wäre das hier das ultra, mega, super designte OK-Button-Knopf, der so fancy aussieht, dass eigentlich gar keiner sich dafür interessiert und am Endeffekt irgendwann auch keiner mehr weiß, wofür ich den brauche. Ja? Ja, sehr gut. Dieses Logo ist extrem komplex, das ist richtig. Das Studium Digital Logo war auch schon bei uns interner sehr oft in der Revision, aber wir kriegen es einfach nicht raus. Das ist echt sehr lustig. Wir haben verschiedene Nachentwürfe gemacht. Man versucht natürlich, dieses netzartige Struktur zum Beispiel zu erhalten, weil es eine Corporate Identity an dieser Stelle ist, das so aussieht. Was wir noch haben, das ist quasi das abfallende Struktur ist, was wir natürlich auch nicht so schön finden. Das hat eine Designerin mal gemacht. Das war in dem Kontext, wo dieses Bild stand, wunderbar. Aber irgendwas, was runterfällt, ist auch immer so psychologisch irgendwie nicht sehr positiv. Eigentlich hätten wir es gern aufsteigen. Das hat so eher so gerade auch vom Lesefluss etwas, was uns irgendwie besser gefallen würde. Ja, und dann natürlich dann auch die Farbkontraste sind nicht unbedingt optimal. Gerade wenn man dieses Logo versucht mal in Graustufen zu drucken, ist das sehr empfehlenswert. Ja, aber gerade hier zeigt sich der entsprechende Punkt, es ist nicht sehr einfach, so etwas aus einem bestehenden Produkt herauszubekommen. Wir haben übrigens ein alternatives Logo, das ist extrem einfach, das kann man mit normaler Schriftart machen. Das ist Studium Digital und normal geschrieben mit einem fetten Studium vorne dran. Also das ist im Bold. Aber es ist unglaublich, das kriegen so viele Leute trotzdem nicht hin, obwohl wir einfach nur sagen, schreiben Sie Studium Digitale klein und Studium dick. Es geht nicht. Also das überfordert die Leute immer noch. Also selbst das ganz einfache Logo überfordert viele Menschen in der Umsetzung. Die wollen dann sagen, ja, ich will aber eigentlich nur ein Bild. Also ich werde aber definitiv nicht von Arial oder wir haben hier, glaube ich, jetzt Meridian als Hausschriftart, werde ich jetzt nicht einen Screenshot schicken, wo diese Font da so richtig eingebettet ist. Also das widerstrebt mir als Informatiker total. Gut. Der letzte Punkt in diesem Themenkomplex, Skalierung, Kontrast und Proportion. Information consists of differences that make a difference. Also die Unterschiede, die wir in der entsprechenden Information haben, sind das Wichtige. Jeder, der mal die Grundlagen von Entropie noch sich so in Erinnerung ruft, weiß, dass wir Informationen nur dann bekommen, wenn sich auch irgendwas ändert. Wenn wir immer dasselbe bekommen, erfahren wir nichts darüber. Und das hat Tufte hier mal kurz zusammengefasst, eben, dass diese Informationen der Unterschiede das elementare Teil sind. Was sind denn die Elemente, die wir hier zur Verfügung haben? Das ist einmal Skalierung. Das ist eine relative Größe bzw. ein relativer Faktor eines Gestaltungselements in Relation zu allen anderen Elementen. Ich sage allen anderen. Also ich kann ein Icon besonders wichtig machen, wenn ich es riesengroß mitten in den Sichtbereich des Users schiebe. Dann ist das, hat das auf einmal eine ganz andere Bedeutung, als wenn es irgendwie so ein kleines Fav-Icon im Browser ist. Ein Nutzer wird da bestimmt sehen, ah, das ist, ja genau, das Logo erkenne ich wieder. Das ist das Studium Digitale Logo, was total überladen ist. Aber ich habe eine andere Bedeutung dadurch, dass ich es skaliere. Das ist dann auch wieder ein entsprechendes Branding. Kontrast, hier nicht physikalisch zu sehen, also wir reden nicht vom physikalischen Kontrast, was wir dann Sehstärke haben und Beleuchtungskontrast an dieser Stelle, sondern erkennbare Unterschiede zwischen Gestaltungselementen in den visuellen Dimensionen, Position, Größe, Farbe, Textur, Form, Orientierung und Bewegung. Das sind auch schon visuelle Variablen, da gehe ich später nochmal drauf ein. Aber in diesen Elementen muss ein entsprechender Unterschied vorhanden sein. Das ist wie die drei Knöpfe in Mac zum Verändern eines Fensters, schließen, minimieren, maximieren. Das haben wir in Windows ja auch mit einem anderen Paradigma. In Windows ist es durch entsprechende Symbolik gelöst, in Mac durch entsprechende Farbkodierung. Die unterscheiden sich eben nicht nur durch ihre Position, man weiß, ganz links ist schließen, ja, genauso wie ganz rechts in Windows auch schließen ist, sondern dass sie eben auch noch unterschiedliche Farben haben. Dass ich eindeutig sofort identifizieren kann, dass das anders ist. Hier an der Stelle muss man natürlich noch aufpassen, wenn es um Farbfehlsichtigkeiten geht. Also man versucht, möglichst viele unterschiedliche Farben zu nehmen, aber man sollte auch unterschiedliche Farbsättigung nehmen. Aber dazu werden Sie in der entsprechenden Inverted Classroom-Szenario genug noch hören. Die Grundlage für die Unterscheidbarkeit, Betonung und Interessenssteuerung, das bekommen wir eben durch diesen Kontrast hin. Wir können das ganz explizit machen. Wir können ganz viele Elemente deaktivieren, indem wir sie durch ihre Farbe, ihre Form, ihre Orientierung irgendwie weg von dem Nutzer schieben und dann irgendwie mit einer sehr starken Farbe, mit etwas größer positioniert in der Mitte, also größer skaliert, positioniert in der Mitte, ist das auf einmal ein sehr wichtiges Element, wo ein Nutzer sagen würde, was ist denn hier passiert? Sollte ich mir mal vielleicht angucken. Könnte wichtig sein. Auch das Grundprinzip eines Modaldialogs, ich dunkle alles hinter mir ab, also ich ändere die Farbe aller anderen Elemente, positioniere mich selbst, also meinen wichtigen Text in die Mitte und dann habe ich auf einmal sofort sämtliche Aufmerksamkeit vom User. Ein paar verzweifelte Naturen werden natürlich trotzdem versuchen, hinten dran weiter zu klicken. Das sollte man dann irgendwie versuchen zu vermeiden. Also das geht auch. Aber das ist so die Kernidee, die da hinten dran steht. Kontrast ist ein Element zur Erreichung von Klarheit im Design durch bewussten Einsatz zur Unterscheidung von Elementen. Also wir können Kontrast, also diese Kontrastvariablen, explizit nutzen, um ein User Interface sehr, sehr, sehr einfach und sehr intuitiv zu gestalten. Damit könnten wir elegant werden. Proportion, das ist jetzt noch die letzte Variable, die mir hier definiert. Balance und Harmonie der Verhältnisse zwischen Gestaltungselementen. Das ist also irgendwie, wie stehen die Elemente zueinander, wie verhalten sie sich miteinander, gibt es da bestimmte Harmonieregeln, die habe ich auch noch später für Sie, an die ich mich vielleicht halten sollte. Navigation bitte immer oben oder immer links, ja, und da bitte nur 20% der Seite, die restlichen 80% sind Inhalt. Das sind solche relativen Maße. Und das ist ganz wichtig, das ist kein absolutes Maß und da gibt es auch keinen richtigen Wert, an dem man sich halten kann. Den gibt es einfach nicht. Es ist einfach, man versucht ein homogenes Bild zu erzeugen und versucht eben solche Harmonieregeln quasi aufzubauen. Das war jetzt auch schon der erste Teil. Der zweite Teil, grafische Semiologie und visuelle Variablen. Erstmal sollte man vielleicht mal definieren, was ist denn überhaupt Semiologie? Das ist ja ein total komisches Wort. Semiologie gibt es seit 1969 als Vorschlag der International Association of Semiotic Studies. Und Semiologie wird nahezu synonym verwendet für Semiotik. Das ist jetzt auch nicht wirklich viel geholfen. Machen wir noch weiter. Was ist grafische Semiotik? Das ist die Wissenschaft der grafischen Zeichen und Symbole. Das kommt aus der Philosophie. Also was bedeutet, wenn ich ein gewisses Icon sehe? Das löst etwas in mir aus, ich assoziiere eine gewisse Bedeutung. Wenn ich so mache, dann ist das ein grafisches semiotisches Zeichen, was wir in Deutschland alle sofort verstehen. Das heißt halt. Ich muss es aber nicht sagen, wir wissen das aber. Bis hierhin und nicht weiter. Das ist eine Bedeutung, das ist eine Semiotik. Das ist sehr einfach, sehr pragmatisch. Schneller kann ich das gar nicht mehr erklären. Und das ist die Idee, ist, also, dass sich so etwas etabliert, das sind natürlich jahrtausende lange Traditionen, die da quasi sich aufgebaut haben. Deswegen, also in Deutschland funktioniert das, es gibt auch in Ländern, in denen funktioniert das nicht. Also das ist eben aufgrund der Historie geprägt, wir können das nicht überall übertragen. Da gibt es genügend Zeichen, die will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, die in verschiedenen Kulturen unterschiedliche Bedeutung haben. Da gibt es auch sehr, sehr gute Dokumentationen, auch, die man da sich anschauen kann, die sehr, sehr lustige Effekte teilweise hervorziehen. Wissenschaften mit Bezug zu dieser Thematik finden sich in so ziemlich allen Bereichen. Theologie, Philosophie, Anthropologie, Psychologie, Kartografie, da sind ja eben auch sehr viele Symbole drin, die wir immer wieder brauchen. Und natürlich auch in Visualisierung. Eigenwerbung, Visualisierungsvorlesung, nächstes Jahr wieder. Da gibt es aber jetzt gerade in unserem Bereich der grafischen Semiotik eine grundlegende Arbeit von Jacques Bertin, Semiology of Graphics von 1982, und das bildet die Grundlage der modernen Computervisualisierung. Und da gibt es eben verschiedene visuelle Variablen, die Bertin identifiziert hat, die dann jeweils auch verschiedene Bedeutungen in Visualisierung und entsprechend in einem grafischen User Interface eine unterschiedliche Bedeutung hervorrufen können. Welche sind das? Die Grundelemente der Gestaltung sind Position, Fläche, Schrägstrich Größe, Helligkeit, Farbwert, also die Farbe, eine Textur, eine Neigung, Schrägstrich Orientierung und eine Form oder eine Gestalt. Die sind alle relativ unabhängig voneinander. Also ich kann eben die Form irgendwo positionieren, ich kann die Größe kleiner machen, ich kann ihr unterschiedliche Helligkeiten geben, ich kann ihr unterschiedliche Farbe geben, ich kann ihr eine Textur auferlegen, ich kann sie neigen und drehen und ich kann sie auch noch irgendwie extrudieren, dass sie dann aussieht wie ein Kreis anstatt ein Dreieck. Es gibt natürlich noch verschiedene Ergänzungsmöglichkeiten zu diesen visuellen Variablen, die ich alle benutzen kann. Das ist dann auch wieder nicht zu viele davon benutzen, das macht das dann wieder unnötig komplex. Ich könnte es ergänzen, indem ich eine Länge einführe. Ich kann eben auch den Farbton explizit machen. Ich kann auch die Sättigung steuern, ich kann ein Volumen definieren, wenn ich dreidimensionale Objekte habe. Ich kann einen Winkel definieren, wenn ich verschiedene Elemente miteinander kombiniere. Ich kann so etwas wie eine Enthaltung definieren, was übrigens auch ein sehr starkes visuelles Element ist, nebst Verbindung, was auch starke Relationen hervorruft. Es gibt noch zwei wichtige, die ich noch erwähnen möchte, nicht nur der Vollständigkeit halber, sondern jeder, der mal so eine richtige Oldschool-Webseite mal besucht hat, kann man mal googeln, das macht richtig Spaß. Das sind die, in denen irgendwas blinkt und sich irgendwas bewegt. Und jeder, der auf einer solchen Seite war, weiß, wie richtig anstrengend das ist, sich das mal länger anzuschauen. Und vor allem die Information, die in textueller oder bildlicher Natur in diesen Seiten gespeichert ist, zu lesen. Weil ich eben durch diese zwei Elemente, Blinken und Bewegung, unser visuelles System aktiviere und sage, hier passiert was Wichtiges, hier sollst du hingucken. Nur der Punkt macht nicht viel, also die zwei Punkte jeweils machen nicht wirklich viel und die lenken eigentlich wirklich nur ab. Aber damit kann ich eben auch, das ist auch eine visuelle Variable, kann ich Aufmerksamkeit steuern und kann Leute dazu bringen, mal kurz aufzupassen, indem ich anfange, so eine Drehungsanimation zu machen. Dann gucken sie erstmal alle hin, ja, und dann habe ich die Aufmerksamkeit da, wo ich sie haben will. Bataille hat dazu dann nämlich auch die Wahrnehmungseigenschaften dieser Variablen definiert. Er war so frei, hat auch Studien dazu durchgeführt. Und was können wir mit diesen Eigenschaften denn alles machen? Wir können sie selektiv benutzen. Also wir können eine spontane Gruppierung, ungefähr sowas wie Aufmerksamkeit, beim menschlichen Betrachter hervorrufen. Indem ich zwei Elemente einfach direkt nebeneinander setze und das dritte Element ganz weit wegschiebe, sieht das so aus, als würden die zwei zusammengehören, auch wenn sie vielleicht inhaltlich gar nichts miteinander zu tun haben. Das ist wie wenn sich hier drei Leute irgendwie im Raum verteilen, wenn zwei sich oben hinsetzen und einer hier unten, gehe ich mal schwer davon aus, dass die zwei da oben vielleicht sich kennen. Das ist aber einfach nur so meine. Niemand sagt mir, dass das so ist, aber ich habe dieses Gefühl, dass das so ist. Ich gehe davon aus, dass eine spontane Reaktion meinerseits ist, wenn ich das sehe, ohne zu wissen, ob das wirklich der Fall ist. Und so etwas ist besonders nützlich, wenn es darum geht, nominale Daten zu bewerten. Nominale Daten, Geschlecht, Haarlänge, also Haarlänge jetzt nicht, oder Haarfrisurtyp, ja, Kleidungsstil, solche generischen Daten, die eben nicht quantitativ zu erfassen sind. Wie zum Beispiel Freundschaft. Die zwei sitzen da oben zusammen und der eine unten, ja, da sind die wohl gute Kumpels. Vielleicht, weiß ich nicht. Aber ich kann das sehr, sehr einfach einschätzen. Weitere Unterscheidung ist natürlich assoziativ und nicht assoziativ. Ich kann dann quasi verschiedene Gruppen, ich kann Hierarchien bilden und kann dann sagen, okay, hier gehören Elemente eben zusammen und ich kann eine Ableitung einführen und das immer wieder verwenden. Assoziativ heißt in diesem Kontext, alle Variablen haben bei Benutzung dieser Variablen weiterhin die gleiche Sichtbarkeit. Was bedeutet das? Das heißt, in dem Moment, wo ich die Variable verwende, ist die entsprechende visuelle Repräsentation immer die gleiche. Also ich kann das sofort verstehen. Wie gesagt, das rote X, ne? Ich weiß sofort, was das ist. Das ist total assoziativ. Und ich ändere die Bedeutung davon nicht, weil wenn ich das mache, dann geht echt die Welt unter. Ich kann aber auch ordinal damit arbeiten. Das ist die spontane Anwendung einer Ordnung beim menschlichen Betrachter. Spontan, je höher die Reihen sind, ne, da gibt es dann eben auch eine entsprechende Ordnung. Welche Ordnung das ist, weiß ich nicht, aber einfach nur, dass ich das quasi die von mir aus gesehen, die Reihen unterschiedliche Höhen haben, habe ich eine Ordnung. Und ich habe auch eine natürliche Ordnung, nämlich tief nach hoch. In hier sehr diskreten Schritten. Bei welchen Wert sie haben, weiß ich nicht, aber ich kann sie entsprechend strukturieren. Ich kann sagen, Mein Aufzeichnungskollege hier unten, der sitzt ganz unten und ganz oben ist die Uhr. Dann habe ich eine entsprechende Ordnung, ohne das jetzt irgendwie stärker definieren zu müssen. Das ist natürlich etwas, was wir bei ordinalen Daten verwenden sollten, um sie möglichst sinnvoll darzustellen. Das ist, glaube ich, zu offensichtlich. Aber proportional haben wir noch, das ist also die spontane Anwendung einer Ordnung wieder beim menschlichen Betrachter, also sehr ähnlich zu ordinal, aber mit einer direkten Assoziation eines Wertes. Ich kann also sofort sagen, das ist klassisch, sagen wir mal, verbrachte Stunden, wenn ich das jetzt auftragen würde in einem Barchart, also in einem Balkendiagramm, sortiert nach quasi aufsteigend, absteigend, kann ich sofort sagen, okay, der hat am meisten, der hat am wenigsten und hier existiert ein designierter Wert dazu. Was er jetzt auch immer da reinschreibe, ist ja jetzt egal. Aber das ist natürlich für quantitative und ordinale Daten ideal geeignet, wenn ich so etwas mache, wenn ich sie proportional zueinander setze. Also ich sollte nicht anfangen, ein Balkendiagramm zu machen, die alle gleich groß sind und dann hinten dran zu schreiben, übrigens, das sind jetzt 40 Stunden, das sind 10 Stunden. Kann ich machen, funktioniert nur überhaupt nicht. Ist, glaube ich, relativ offensichtlich. Bataille hat dazu diese schöne Grafik gemacht. es hat die Arbeit in Französisch verfasst. Also wer die mal lesen möchte und Französisch kann, bitte. Also ich kann es nicht. Es gibt auch eine englische Übersetzung davon, weil die Arbeit durchaus sehr wichtig ist, wo er die verschiedenen Faktoren nach Qualitätsstufen sortiert hat und gesagt hat, okay, was kann ich denn entsprechend beeinflussen? Wenn man das jetzt mal in etwas, in unsere drei Kategorien einsortiert, sieht das ungefähr so aus. Was hat denn einen hohen Einfluss, wenn ich zum Beispiel quantitative, ordinale oder nominale Daten repräsentieren möchte? Die stärkste durch alle durch ist die Position. Also die visuelle Variable der Position ist die stärkste Eigenschaft, die ich habe, um eben solche Werte zu repräsentieren. Das geht dann weiter, Länge, Winkel, Neigung, Fläche, Volumen, Helligkeit, Sättigung, Farbton, Textur, Verbindung, Enthaltung, Form sind abhängig davon, wo sie sich befinden, unterschiedlich stark. Das heißt, ich sollte unterschiedliche Variablen verwenden, wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte quantitative Daten vergleichen. Das ist der Balken, das Balkendiagramm, da ist die Länge ziemlich gut. Ja, das kann ich sofort verwenden. Bei ordinalen Daten ist das halt nicht wieder so sinnvoll. Ja, die haben prinzipiell auch eine Ordnung, aber da wäre Helligkeit wesentlich besser geeignet. Und bei nominal sieht die Sache ja nochmal viel schlimmer aus. Wenn ich jetzt hier auf die Länge gehe, fällt das nochmal weiter runter. Weil da wäre vielleicht die Form wesentlich geeigneter, die vorher überhaupt keine Rolle gespielt hat. Also mit einer Form zu kodieren, wer am meisten Stunden irgendwo investiert hat, ist extrem schlecht. Das steht hier. Das ist ein Don't. Ja, ich könnte eine Symbolik einführen, die sagt, jemand hat 5 Stunden gearbeitet, ein Symbol für 10 Stunden, ein Symbol für 20 Stunden. Alle unterschiedlich, alle schön designt. Und dann kann das im Endeffekt keiner verstehen, sondern man muss eigentlich immer nur die Legende lesen. Gut. Kommen wir noch kurz zu Harmonien und Proportionen. Ich denke mal, dieses Bild, der vitruvianische Mensch, kennt jeder. Das sind also entsprechende Verhältnisse, Seitenverhältnisse, Längenverhältnisse, die sich als sehr geeignet etabliert haben. Der Effekt des Erreichen eines einheitlichen und gefälligen, das ist ein schönes Wort übrigens, Eindruck, Gesamteindruckes. Es sieht also sehr gut aus, sehr harmonisch. Das ist auch das, was Leonardo da Vinci circa 1490 mit diesem Bild zum Ausdruck bringen wollte, der ideale Mensch, wie die Proportionen denn sein müssten, um quasi perfekt zu sein. Und da hat man dann festgestellt, okay, der ist so ungefähr 1,7% vom goldenen Schnitt entfernt. Ja, goldener Schnitt ist auch irgendwie so eine schöne Regel, die dann besagt, da gehe ich auch gleich nochmal drauf ein, wie ich eben Seitenverhältnisse zueinander definieren muss, damit sie sehr gut auf uns wirken. Man sagt auch, Fotos, die quasi einen Horizont abbilden, wenn die sich an den goldenen Schnitt der Längenverhältnisse halten, wirken sie sehr harmonisch. Andere gute Zahlen, 1 zu 2, 2 zu 3, 3 zu 4, das Quadrat natürlich, ne, perfekt. Oder eben dieser goldene Schnitt, aber der wird extrem überschätzt. Also man muss nicht so viel Wert drauf legen, dass alles im goldenen Schnitt liegt, das ist nicht der Weisheit letzter Schluss. Das stimmt auch nicht immer. Gerade wenn es um Ellipsen zum Beispiel geht oder nicht eckige Formen, versagt der goldene Schnitt total. Also das wirkt dann auch nicht mehr gut. Da sagen die meisten Leute, es sieht irgendwie komisch aus, weil das halt eben eine andere Eindrucksform an dieser Stelle ist. Definieren wir kurz den goldenen Schnitt. Zwei Strecken stehen im Verhältnis des goldenen Schnittes. Wenn sich die größere zur kleineren verhält, wie die Summe aus beiden zur größeren Strecke. Hier in Formel dargestellt, a zu b ist gleich a plus b zu a. Vorausgesetzt, a ist die größere oder die längere Strecke. Dieses Verhältnis wird mit dem Phi-Symbol, dem Buchstaben Phi, bezeichnet. Ist auch soweit anerkannt. Und wenn man das quasi so ausformuliert, ein bisschen umstellt, kann ich sehr schnell daraus eine quadratische Gleichung machen. Das ist relativ einfach. Und wenn ich diese quadratische Gleichung auflöse, gibt es zwei Lösungen, offensichtlicherweise. Die sind geartet mit 1 plus Wurzel 5 durch 2 und einmal minus Wurzel 5 durch 2. Die minus 5, ne, das ist jetzt nicht so die Lösung, die wir brauchen. Das ist eine negative Lösung, das ist kein Seitenverhältnis, die können wir wegschmeißen. Wir wollen das da. Das ist 1,61803. Das ist so das typische Goldenschnitt-Seitenverhältnis. Längenverhältnis, wie sie sich teilen sollen. Typische Seitenlängenverhältnisse, Quelle Wikipedia hier. 4 zu 3 ist jetzt nicht mehr so typisch, war früher extrem typisch, gerade bei Displays. Das ist ungefähr 1,3. Ziemlich genau, 1,3 Periode. Wurzel 2 zu 1, 1,141, ne, kennen wir schon. Jeder hat mal die Wurzel 2 berechnet in der Schule, glaube ich. 3 zu 2 hatten wir ja auch schon als Seitenverhältnis aufgezählt. Das ist ungefähr 1,5. Der goldene Schnitt selber, den haben wir hier. 5 zu 3, ja, ist quasi 1,6 Periode. Und dann haben wir nochmal 16 zu 9. Das wägt sich alles so in diesem, wir kommen quasi diesem idealen Seitenverhältnis immer näher. Was man dann auch sagt, das wirkt irgendwie. 16 zu 9 Bildschirme sind doch irgendwie noch viel besser. Und deswegen gibt es dann auch noch 16 zu 10 oder 21 zu 9. Ja, wenn man dann irgendwie mal anfängt, Kinofilme sinnvoll schauen zu wollen, da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten. Gut, wie konstruiere ich sowas jetzt? Ich habe jetzt hier meine entsprechende Länge und ich möchte eben A und B im goldenen Schnitt teilen. Wo ist der? Eine geometrische Konstruktionsmethode ist hier. Wir errichten im Punkt B eine Senkrechte mit der halben Länge von A und B. Das kriegen wir, glaube ich, noch hin. Das haben wir alle mal irgendwie in der Schule gemacht. Wenn nicht, gibt genug Werkzeuge, die einem das Leben jetzt da leicht machen. Wenn wir die Strecke BC haben, ziehen wir einen Kreis. Das schneidet auf der Hypotenuse AC am Punkt Dora. Und diese Länge, die da rauskommt, wenn ich die wieder übertrage auf meine Anfangslänge, das ist der goldene Schnitt. Ist total einfach, oder? Faszinierend. Da gibt es aber noch viel weitere. Ich verweise hier jetzt mal der Einfachheit halber auf Wikipedia, weil die haben das alles schon aufgetragen. Das ist auch soweit alles richtig, auch wenn Wikipedia keine gute Quelle ist. Aber da haben sie auch was richtig gemacht. Will ich Ihnen gar nicht abstreiten. Wo wird der verwendet? Warum hat er eigentlich diese berühmte oder seinen Ruf? Woher kommt der? Die erste Erwähnung Hippasos von Metapont zu ca. 450 vor Christus wurde das bereits gemacht und analytische Auseinandersetzung, wer außer Euklid hätte das sonst machen können, ist ja wieder klar, 325 bis 270 vor Christus. Und man findet das in vielen Gebäuden, Gemälden. Wie gesagt, beim vitruvianischen Mensch ungefähr ist er mit 1,7% daneben, ganz knapp, aber er ist sehr nah dran. Die Cheops-Pyramide hält sich an den goldenen Schnitt. Die Vorderfront des Parthenon hält sich am goldenen Schnitt, wie man hier in dem Bild sieht. Der Dom von Florenz, Notre Dame, das alte Rathaus in Leipzig zum Beispiel auch. Aus den Jahren 1556, 57. Das heißt, hier wenden sich alle daran, um ein möglichst harmonisches Bild zu erzeugen. Parthenon ist übrigens auch ein sehr, sehr schönes Beispiel für sehr viele visuelle Effekte, die gemacht werden. Der goldene Schnitt ist einer, der quasi dieses Vorderfront aufteilt in eben die Säulen und eben den Aufbau, der im goldenen Schnitt liegt. Aber auch perspektivisch wurde da was gemacht. Damit dieser Tempel möglichst groß aussieht und möglichst, ich sag mal, majestätisch da auf seinem Parthenonberg steht, haben sie auch die Säulen, je weiter hinter es geht, perspektivisch korrigiert. Das heißt, die werden länger. Das haben sie dann rausgefunden, also das Ding versucht haben zu rekonstruieren. Dass wir haben eine Säule, die kopieren wir jetzt und hinten hat nichts mehr gepasst. So, cool, die haben sich da auch noch Gedanken gemacht. Also da sind sehr viele Sachen schon reingegangen, die wir auch heute noch kennen und heute auch noch benutzen, um visuelle Eindrücke zu erzeugen. Einer, wie gesagt, der goldene Schnitt. Dies gibt es auch noch in der Moderne. Le Corbusier, 87 bis 65, hat dann eben hier so ein konstruiertes Bild quasi erzeugt, das den goldenen Schnitt nimmt. Ich will jetzt nicht sagen, das sieht gut aus, das ist nur ein Beispiel. Da gibt es jetzt auch in Wikipedia noch weitere, die relativ schön aussehen. Aber es gibt sogar in der Mathematik ein komplettes mathematisches Maßsystem, was sich eben darauf bezieht, zu den Körperverhältnissen, auf Grundlage des goldenen Schnitzes. Also das hat schon eine relativ wichtige Bedeutung irgendwie erlangt. Aber wie gesagt, es ist nicht der einzige sinnvolle, gerade auch bei nicht rechteckigen Formen wird das sehr, sehr schnell nicht mehr gültig und wirkt auch nicht mehr harmonisch. Ich will jetzt noch kurz nochmal die weiterführende Literatur ansprechen. Ich habe gesagt, die Vorlesung heute ist nicht so lang. Ich halte mich auch dran, ich verspreche es, es sind noch 3 Folien. Sind Sie in Gnaden entlassen. Einmal Kevin Mollet-Sanneau, Designing Visual Interfaces. Es ist ein älteres Buch, ich weiß. Also die beiden Bücher sind etwas älter. Sie sind aber immer noch richtig. Das merkt man. Also ich meine, der Parthenon ist in der Antike entstanden und er hat immer noch die richtigen visuellen Elemente drin und wirkt immer noch sehr harmonisch. Und das gilt auch für diese entsprechenden Designs. Die 7 goldenen Regeln von Snyderman zum Beispiel, das ist auch ein Buch, das hat er Anfang der 90er, Ende 80er geschrieben. Das ist auch immer noch Goldstandard, den man verwendet, um Interfaces zu definieren. Deswegen nicht davon abschrecken lassen, dass das so alt ist. Das ist immer noch wunderbar. Genauso auch Donald A. Norman, The Psychology of Everyday Things. Er war vor kurzem sogar ein XKCD mal drüber, für die Leute, die das lesen. Wo es darum geht, wie viel Arbeit eigentlich in so alltägliche Dinge wirklich hineinfließt, wie lange sich Leute darüber Gedanken machen, dass eben ein Stuhl so aussieht, wie er ist und eine gewisse Haptik hat oder eine Lampe, warum an dieser Stelle der Schalter ist. Die meisten Leute, ist halt ein Schalter. Aber da hat sich wirklich jemand sehr, sehr lange sehr viele Gedanken gemacht. Vielleicht haben sie auch sehr viele Nutzerstudien durchgeführt, um herauszufinden, dass der Schalter genau an dieser Position am besten zu erreichen ist. Und das ist eben so etwas, was wir eigentlich gar nicht wahrnehmen, aber eigentlich wahrnehmen sollten. Und gerade im Bereich des HCI ist das extrem wichtig. Man sieht es immer, jeder wischt hier so auf seinem Smartphone rum, das ist ja ein normaler Usus heutzutage. Da ist auch sehr viel Energie hineingeflossen, die sich damit beschäftigt hat, welche Eingabemetaphern habe ich und vor allem, wie repräsentiere ich das visuell. Warum kann ich das Menü von oben nach unten ziehen in den meisten Smartphones? Ja, dieses Kontextmenü. Weil es eine einfache Metapher ist und weil ich sehr einfach so Informationen layouten kann und meinen Platz wesentlich effizienter benutzen kann. Das wirkt elegant, weil es aufgeräumt ist. Weil ich nicht eben so eine normale Statusmeldung irgendwie verpacken muss, dass sie da ist, sondern ich kann das sehr einfach zusammenfassen. Zusammenfassung von heute, wir haben nur fast ausschließlich klassische Regeln betrachtet. Und das ist auch nur das Allerwichtigste. Aber bevor wir uns damit wirklich sehr, sehr, sehr tief beschäftigen können, und vor allem sollen Sie sich damit ja hauptsächlich beschäftigen, das machen Sie bitte in der Übung. Meine Kollegen sind da schon ein bisschen drauf geeicht, dass Sie das tun sollen. Das wird dann auch so die erste große Aufgabe sein, sich mit entsprechenden Layouts mal zu beschäftigen. Was heißt das eigentlich alles? Warum sieht so ein Element irgendwie so aus, wie es aussieht? Wie Sie jetzt genau die Übung gemacht haben, weiß ich nicht. Ich lasse mich da jetzt auch mal überraschen. Aber diese Regeln, die Sie jetzt hier kurz kennengelernt haben, werden wir immer wieder aufgreifen und immer wieder verwenden müssen, wenn es darum geht, irgendwie Elemente in einem Blatt Papier, in einem Canvas, auf einem Display, auf einem Plakat sinnvoll anzuordnen. Da sind verschiedene Regeln, an die muss man sich halten. Es sollte möglichst elegant sein, sehr einfach zusammengefasst sein, schnell erlernbar sein, assoziativ sein, immer wieder die gleiche Bedeutung haben. Und das ist eben ein wichtiger Teil. Und um das quasi auch alles sehen zu können, brauchen wir etwas, das wir mal in dem Inverted Classroom Farben behandeln werden. Das ist im Moodle. Ich weiß, dass es im Moodle ist. Ich habe nebendran gestanden, als Professor Kromke es reinkopiert hat. Es gibt eine Videoreihe zu Farben. Das ist insgesamt 4 Stunden Videomaterial. Deswegen mache ich heute auch ein bisschen kürzer. Die dürfen Sie bis zum 17. November durcharbeiten. Da gibt es auch Arbeitsaufträge, Sie sollen Fragen dazu formulieren und dann wird das im Inverted Classroom Style abgehalten. Das heißt, Professor Krömpker steht hier und beantwortet Ihre Fragen. Sie müssen ihn fragen und Sie müssen ihn löchern und alles das, was Sie nicht verstanden haben oder aufgearbeitet haben, wird hier quasi durchgearbeitet. Er hat auch ein paar Fragen vorbereitet, die er an Sie stellen wird, die Sie am besten auch beantworten können sollten. Ja, also es ist nicht nur quasi ein Empfangen, sondern er steht dann auch da und sagt, können Sie mir erklären das? Wenn da nichts kommt, passiert nichts. Es ist Ihre Bühne an dieser Stelle, deswegen heißt das auch Inverted Classroom. Nicht der Lehrer steht vorne, sondern eigentlich die Studierenden stehen vorne und präsentieren das, was sie gelernt haben und stellen vielleicht dazu auch noch Fragen, wie es ein Lehrer tun würde. Deswegen Vorbereitung bis zur nächsten Vorlesung. Die nächste Vorlesung ist nicht am 10. November, sie ist am 17. November. Arbeitsaufträge finden sich im Moodle und schon Schluss. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit.